Hi, mein Name ist Kaspar Szymanski. Ich bin ehemaliger Google Search Mitarbeiter und Betreiber von einer SEO-Agentur, searchbrothers.com. Heute erzähle ich ein bisschen was über SEO-Horror-Stories, was man daraus lernen kann, wie man SEO-Horror-Stories bei sich selbst im Betrieb vermeiden kann und welche Takeaways anwendbar sind im eigenen Unternehmen. Wenn ihr Interesse habt, bleibt bitte dran. OMT. Präventive Audits, ja, ich nenne das gerne Aspirational Audits, aber manche sagen auch Defensive Audits, also präventive Audits, regelmäßig durchführen. Es ist ein bisschen wirklich so wie mit dem PKW, den man vor der Haustür hat.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Kaspar, schön, dass du da bist. Kaspar, was genau ist für dich eine SEO-Horror-Story? Hast du für uns ein Beispiel?
Hey Mario, schön hier zu sein. Ja, allerdings, ich kenne einige und ich bin ein großer Fan von SEO-Horror-Stories, wie du vielleicht mitbekommen hast. Nicht deswegen, weil man einem anderen was Böses will, durchaus nicht, aber es ist immer wieder eine Lerngelegenheit und die kosteffizienteste Variante ist, von den Fehlern anderen zu lernen, als sie selbst zu begehen und selbst die Kosten tragen zu müssen. Eine Horrorstory, von der ich gerne öfters mal rede, auch mal auf Konferenzen, ist ein Beispiel, wie zahlreiche kleine Entscheidungen letztendlich dazu geführt haben, dass eine sehr erfolgreiche Seite, die im Retail-Bereich unterwegs war und wirklich, wo das Geschäft wirklich gut funktioniert hat und wo der Abverkauf gut funktioniert hat und die Sichtbarkeit wunderbar eigentlich gegeben war, am Ende wirklich ganz und ganz verloren ging. Vorab, es gibt keine Situation, die unwiederbringlich ist. Man kann das Rad immer zurückdrehen. Es gibt keine Situation, die so aussichtslos ist, dass man sagen muss, okay, jetzt geben wir auf, jetzt schießen wir die weiße Flagge und die Rankings kommen nicht wieder. Aber da war es tatsächlich sehr, sehr, sehr dramatisch, wenn man will. In dem speziellen Fall fing alles an damit, dass ein Domainumzug stattgefunden hat. Dieser Domainumzug war nicht vorbereitet worden. Generell gibt es bei Domainumzug, sei es drum, diese Migrations können ja mannigfaltig sein. Also es kann natürlich tatsächlich eine neue Domain hergenommen werden. Oder aber das CMS wird verändert oder die URL-Struktur wird verändert. All das ist letztendlich für Google eine neue Präsenz, eine neue Domain. Und diese Fluktuationen sind ganz und gar normal. Da kann man gar nicht drum herum schippern. Aber man kann sich gut vorbereiten. Eine sehr gute Vorbereitung ist natürlich, wenn man ein Audit macht, ein technisches Audit, und die ganzen Altlasten, die womöglich immer noch irgendwie mitgetragen werden, die neue Domain nicht belasten würden. Das wurde in diesem speziellen Fall nicht gemacht. Das heißt, die Seite ging zuerst mal, es gab Fluktuationen, die zu erwarten gewesen wären. Da wurden ganz krude 301 Redirects eingeführt, auch für Produkte, die nicht mehr gegeben waren. Das heißt, wenn der User dann mal in Google ein Ergebnis gefunden hat, was ihm zugesagt hat, er hat draufgeklickt, er wurde weitergeleitet und landete auf eine Zielseite, wo das Produkt bereits ausverkauft war. Und das war ja eine Software vor. Das ist problematisch aus technischer Sicht, wie du ja selbst weißt, wie viele unserer Zuhörer sicherlich auch wissen. Es war aber auch ganz schön problematisch aus der Nutzerperspektive. Die Nutzer, die Erwartungshaltung und die Aufmerksamkeitsspanne von Nutzern ist anders als früher. Nutzer wollen das haben, was sie gesucht haben. Die werden jetzt nicht hergehen und großartig auf der Seite herumstöbern. Das heißt, die gingen zurück. Die gingen zurück zu den Google-Suchergebnissen. Sie tippten eine neue Query ein oder sie suchten nach Alternativen. Damit gaben sie Google Nutzersignale, die ganz eindeutig dafür sprachen, die Nutzererwartung ist nicht erfüllt worden. Und das kann ganz, ganz, ganz katastrophale Folgen haben. In diesem speziellen Fall allerdings, was äußerst selten vorkommt, kann man eine juristische Komponente dazu, und zwar wurde die neue Domain, die vor der Umzug stattgefunden hat, von einem anderen Unternehmen aufgrund der Trademark, also der Markenschutzrechte, streitig gemacht. Und das Unternehmen, was den Umzug ursprünglich durchgeführt hat, geriet in Panik und beschloss, eine gebrauchte Domain auf eine dritte Domain zu wechseln, ohne jetzt nach Alternativen zu suchen. Also in kürzestem Zeitabschnitten hatten wir jetzt mit zwei Domain-Umzügen zu tun, was nochmal die Situation ein bisschen komplizierter gestaltet hat. Diese alte Domain, die dafür erworben wurde, die hatte auch eine Vergangenheit, eine problematische Vergangenheit, auch etwas, was man lösen kann, wurde aber nicht gemacht. Da war noch eine alte Google-Strafe drauf. Diese Strafen brauchen ja mitunter Jahre, bis sie verfallen. Das heißt, die mussten erstmal damit umgehen. Die ganze Situation, wo die Signale progressiv schlechter wurden und wo die Rankings wirklich abschmierten, führte auch dazu, dass die Stimmung im Unternehmen einigermaßen kippte. Das führte letztendlich zu dieser Managemententscheidung, die einzelnen Unternehmensbereiche, die einzelnen Unternehmenssprachbereiche auch ihren Teil der Webseite organisieren zu lassen, und zwar autonom. Das heißt, der UK-Bereich hat die englische Seite gemanagt, die Deutschen haben ihre Seite gemacht und die Franzosen ihre eigene und so weiter und so fort. Und diese Teams konnten nicht sehr gut miteinander umgehen. Letztendlich gab es da mehr eisiges Schweigen als konstruktives Streitgespräch. Und dieser Hotspot von technischen Signalen war sehr inkonsistent. Und Inkonsistenz ist etwas, was Rankings killt. Ja? Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Takeaway für unsere Zuhörer. Rankings ist das Ergebnis von Input. Ja, das ist also die Rankings sind der Output und die sind das Ergebnis vom Signal-Input. Und diese Signale, wenn sie konsistent sind, sind die Rankings meistens erwartungsgemäß oder gar besser. Aber wenn sie inkonsistent sind, wird es problematisch, weil da Bots verwirrt werden. Und diese Dezentralisierung war natürlich ganz, ganz, ganz problematisch und letztendlich schmierten die Rankings dann wirklich katastrophal ab. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das schlimmste Szenario, was ich bisher erlebt habe. Es war einmalig. Und ohne mit dem Finger auf das Unternehmen zu zeigen, man will niemanden bloßstellen, muss ich sagen, so etwas habe ich noch nie erlebt. Aber eine sehr interessante Fallstudie, sowohl für uns als auch für unsere Zuhörer, mit einigen Takeaways, die man selbst direkt im Unternehmen anwenden kann.
Ich habe meine nächste Frage wäre gewesen, was war das Schlimmste, was dir je untergekommen ist? Das hast du jetzt schon gemacht. Dann gehen wir direkt zur nächsten Frage. Wie kann man denn aus SEO-Fehltritten anderer konkret lernen? Du hast eben schon ein paar Takeaways genannt, aber vielleicht hast du noch was konkret, wie du einem vielleicht nicht so tief in der Materie drin, ein User, der so tief drin ist wie du, auch relativ einfach vielleicht Takeaways von anderen mitnehmen kann.
Da fallen mir direkt zwei Dinge ein. Auf der Unternehmensperspektive, sei es im mittelständischen Bereich, im Großunternehmen, es muss eine strategische Entscheidung getroffen werden, dass SEO wie andere wichtige Unternehmensbereiche auch zentral gesteuert werden. Und man weiß, im Verkauf, im Marketing, im Brandmanagement, im SEO, da gibt es sehr, sehr viele Stakeholder, die dazu beitragen. Ja, da gibt es die Frontend-Developer, Backend-Developer, es gibt die Marketing-Leute, es gibt die Link-Builder, es gibt die Leute, die die Inhalte gestalten. Das ist ein großes Team in vielen Unternehmen. Diese Leute müssen miteinander reden können, aber es muss einen Entscheider geben. Also SEO ist zwar ein Teamsport, aber muss zentral gesteuert werden mit einer zentralen Verantwortlichkeit. Aus einer völlig anderen Perspektive, für jeden Unternehmen, sei es Einzelunternehmen oder DAX-notiertes Großunternehmen, präventive Audits. Ja, ich nenne das gerne Aspirational Audits, aber manche sagen auch Defensive Audits, also präventive Audits, regelmäßig durchführen. Es ist ein bisschen wirklich so wie mit dem PKW, den man vor der Haustür hat. Bevor man im Sommer mit den Kindern einsteigt und an die Ostsee fährt, möchte man vielleicht ganz gerne die Bremsflüssigkeiten und die Bremslichter und alles andere überprüft wissen, um ganz sicher zu sein, dass man unterwegs nicht einfach mit dem Auto liegen bleibt. Und diese Webseiten, diese Webportale, sie generieren Umsatz, ja. Es ist ein Vehikel, das Umsatz generiert. Man will damit auch nicht liegen bleiben. Man will auch nicht, dass es in Stottern kommt. Also diese präventiven Audits finde ich eigentlich fast besser als reaktiv. Aber wenn es gar nicht mehr anders geht, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann ist ein Audit wirklich die beste Methode, um herauszufinden, woran liegt es denn? Denn ganz, ganz oft sagen Unternehmer, wir sind womöglich abgestraft worden und in 99% aller Fälle ist es überhaupt gar nicht der Fall. Es ist einfach eine Konsequenz der Signale, die inkonsistent sind. Und ein Audit hilft hier ganz enorm, gerade wenn man eine Migration oder einen Domain-Umzug geplant hat. Dann ist es wirklich kritisch wichtig.
Spannend, spannend. Wo haben deiner Meinung nach solche Horror-Stories ihre Ursache? Meistens zumindest.
Ich habe mir die Frage selbst gestellt und der Vergleich zwingt sich auf wie mit Flugzeugdesastern. Das fängt mit einer kleinen Schraube an und es ist eine Verkettung äußerst unglücklicher Zufälle oder Entscheidungen, die historisch gesehen legitim waren, die aber, wo die Entscheidungen und die Richtung, die gegeben worden ist, zum Beispiel für eine bestimmte technische Lösung, einfach mit der Zeit nicht mehr stimmig sind, wo gealterte Lösungen die Seiten, anstatt ihre Sichtbarkeit zu fördern, einfach zurückhalten. Also meistens ist es nicht gewollt. Ich kenne die wenigsten Unternehmer, die sagen, okay, jetzt gehe ich bewusst zum Beispiel gegen Google Webmaster Guidelines, auf Teufel komm raus und mir ist egal, wenn ich abgestraft werde. Gibt es auch, aber dann ist es eine bewusste Unternehmensentscheidung. Aber die überwiegende Mehrheit wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Es ist nicht bewusst, es ist nicht mit Absicht darauf beschwört. Es ist wirklich die Konsequenz von jahrelangen Entscheidungen, die sie angehäuft haben, zu gegebenen Zeitpunkt korrekt und legitim waren, die aber immer wieder mal revidiert werden müssen und was dann eben nicht passiert ist.
Wie können wir SEO-Desaster vermeiden?
Regelmäßige Audits helfen ganz, ganz doll. Da ist zuerst mal die eine technische Komponente, die ich angesprochen habe.
Hast du eine Empfehlung?
Ich kann darüber reden, was wir machen. Und ich denke, das ist in gewisser Weise eine Best Practice, dass man eine Vielzahl von Tools heranzieht, die kommerziell angeboten werden. Ja, da gibt es zum Beispiel Luma, es gibt Write, es gibt OnCrawl, es gibt Screaming Frog, es gibt Botify. Das sind alles Werkzeuge, die ähnlich funktionieren. Da wird die Seite gecrawled und analysiert. Und die Erfahrung zeigt, wenn man die simultan parallel verwendet, idealerweise nicht ganz gleichzeitig, denn dann wird natürlich der Server ganz schön beansprucht, dann entweder stimmen die Ergebnisse überein, also die Dinge, die aufgezeigt werden und die Probleme, die aufgezeigt werden, sind ganz konsistent, perfekt, da kann man direkt rangehen und gucken, wie kann man die gewichten. Oder aber es gibt Differenzen und im Fall von den Differenzen kann man dann tiefer in die Materie einsteigen und herausfinden, okay, warum zeigt jetzt ein Tool hier ein Problem an und ein anderes übersieht es. Diese Tools sind ja nicht identisch, wie du weißt. Also hilft es ganz gut, ein bisschen breiteres Spektrum anzugehen. Simultan ist es ganz, ganz wichtig, auf die Links drauf zu achten. Die überwiegende Mehrheit von allen Google Updates, von diesen bestätigten Google Updates, ja, von denen, wo die ganze Branche das Fürchten lernen wollte, schlaflose Nächte haben, letztes Jahr und auch dieses Jahr, die bezog sich auf Qualität und Spambekämpfung. Und ganz viele davon waren auch darauf ausgerichtet, okay, jetzt wollen wir die Webseiten rausfinden, die historisch gesehen Links aufgebaut haben. Es ist wirklich ganz unglaublich, wie viele Webseiten es gibt, die bisher einigermaßen gut funktioniert haben, vielleicht sogar sehr erfolgreich waren, aber wo die Links wirklich über Jahre aufgebaut worden sind, die für Google problematisch sind. Und die Links können ja lange, lange Zeit funktionieren, aber wenn Google irgendwann mal darauf aufmerksam wird und das Fass überläuft, dann kann es zu einem Problem führen. Was eine andere Facette von diesem Audit aufzeigt, es geht um Google Webmaster Guideline oder Google Search Essentials, wie die heute heißen, Konformität. Also es geht darum, wenn wir das Unternehmen in einer Art und Weise betreiben, dass es im Einklang mit Google-Vorgaben sein soll, um Risiken zu vermeiden, nicht besonders, weil man Google lieb hat, sondern einfach um Risiken, Geschäftsrisiken zu vermeiden, dann wollen wir diese Konformität immer wieder gegenchecken. Und das sollte ein Bestandteil von so einem Audit sein. Also es ist ein ganzheitliches, holistisches Verfahren, das auch eine gewisse Zeit braucht. Deswegen sollte das auch gut im Voraus geplant sein. Ich bin ein großer Freund von jährlichen Audits, alle 12 Monate, alle 16 Monate, aber dann doch nicht seltener, denn man möchte doch lieber in aller Ruhe schlafen können und nicht darüber nachdenken, was denn passieren könnte, wenn jetzt Google auf etwas aufmerksam wird, was vor 10 Jahren aufgebaut worden ist.
Ja, das macht Sinn. Also ich habe mich gerade wieder erwischt, wie ich beim OMT mir bestimmte Bereiche zu selten angeguckt habe und leider auch gemerkt habe, gerade technisch, dass da ein bisschen was passiert ist und dementsprechend kann ich das nur befürworten. Guckt euch in regelmäßigen Abständen eure eigene Seite an. Das macht hochgradig Sinn. Was kann man denn solchen Desastern Positives abgewinnen?
Ich liebe die Frage, denn die Perspektive ist ja, sagen wir mal, eine, naja, nicht ganz so konstruktive. Ein Desaster klingt erstmal schrecklich. Ich finde aber, dass diese SEO-Desaster durchaus einen positiven Aspekt haben und das ist gerade für Großunternehmen. Kleine Unternehmen, Mittelstand ist sehr agil. Da gibt es meistens einen oder wenige Entscheider und es ist durchaus möglich, auch revolutionäre Veränderungen auf der Webplattform umzusetzen, ohne einen großen Aufwand, ohne eine große Bürokratie, die dahinter steckt. Großunternehmen, ganz andere Geschichte. Da gibt es durchaus die Manpower, es gibt die Möglichkeiten, das technische Know-how ist da, das Budget ist da, es ist alles überhaupt gar kein Problem. Aber es gibt sehr, sehr viele Entscheider. Und bei so vielen Köchen ist die Suppe dann doch oft versalzen. Es dauert einfach viel zu lange und das Internet wartet ja nicht. Google wartet nicht, die Konkurrenz wartet ganz sicherlich nicht. Entscheidungsbereitschaft, Entscheidungsfreudigkeit ist nicht immer so gegeben, wie man sich das vielleicht wünschen würde, aus der puren SEO-Perspektive. Ich arbeite ganz oft nur mit der SEO-Brille auf und ich möchte ganz gerne, wenn jetzt eine Entscheidung beschlossen wurde, dass die Implementierung sofort losgeht, sofort vonstatten geht und dass wir nicht erstmal 14 Monate warten, bis wir vorankommen. Nun, wenn erstmal das Kind wirklich in den Brunnen fällt, wenn so ein SEO-Desaster passiert, wo sogar das C-Level-Management sagt, meine Güte, jetzt geht's aber los, jetzt muss wirklich was gemacht werden. Wir können keine Rücksicht auf die nächsten Quartalsergebnisse nehmen. Wir müssen sofort was positiv ändern. Das ist der fruchtbare Boden für wirklich revolutionäre Veränderungen, die sonst zurückgehalten werden würden. Und das Ergebnis, gerade wenn diese Kapazitäten da sind, ist ganz, ganz oft, dass diese Rankings nicht wiedergewonnen werden, sondern ganz, ganz, ganz neue Höhen entdeckt werden. Also man möchte natürlich nicht in so einer Situation geraten. Aber wenn es schon mal passiert, es ist oft der Beginn von ganz neuem Wachstum, den man sonst so vielleicht gar nicht erfahren würde. Eine positive Perspektive auf etwas, was man natürlich gerne vermeiden möchte, wenn es geht.
Also ich finde es ja gut, ich kann es vielleicht mal offen sagen. Diesen Podcast, den haben wir schon eigentlich für Oktober geplant gehabt und wir mussten den aus verschiedenen Gründen ein, zweimal verschieben. Und ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen ertappt. Ich meine, ihr könnt ja alle mal auf Systrix gehen und euch die Entwicklung vom OMT anschauen. Wir haben ziemlich gelitten die letzten 7, 8 Monate. Und ja, wir hatten das ja dasselbe Szenario schon mal im 2020. Da war es ganz offensichtlich, dass wir einen fiesen Fehler gemacht haben. Den haben wir korrigiert. Und dann ist genau das eingetreten, was Kaspar eben gesagt hat. Wir sind danach deutlich weiter gestiegen, weil wir einfach auch wirklich alles mal umgekrempelt haben. Und dann wird man bequem. Das ist so. Man produziert halt so weiter. Ich meine, wir machen Content ohne Ende. Wir achten auf unsere Keyword-Map. Wir sind auch schön gewachsen. Und dann ist auf einmal etwas passiert, dass wir letztes Jahr im September, jetzt schon 8 Monate her, auf einmal angefangen haben zu fallen. Und wir haben uns fast halbiert. Und das ist natürlich überhaupt nicht schön. Vor allem, weil wir ja denken, wir produzieren guten Content und wir haben so viel Content produziert und wir produzieren ja auch weiter. Wieso kriegen wir die Kehrtwende nicht rein? Und tatsächlich, wir hatten einen Spam-Angriff, muss man dazu sagen. Der ist genau in diese Zeit gefallen, war natürlich ein möglicher Herd für diesen Abfall. Wir haben aber tatsächlich in der Suche mit unseren Botschaftern zusammen noch 2 andere größere Sachen gefunden. Plus, dass wir, ich meine, Google bekämpft jetzt gerade Spam und im Endeffekt machen wir mit unserem Agenturfinder, wo wir ganz viele Landingpages für verschiedene Städte und Kombinationen, wo wir 5-stellige Seiten aufgebaut haben, zahlen wir ja genau darauf ein, dass was Google nicht haben will. Und wir haben jetzt entschieden, entweder nehmen wir es zurück oder gehen wir mehr auf Individualität. Also versuchen wir, diese Seiten noch individueller zu gestalten. Wir haben jetzt für uns im ersten Step entschieden, wir drücken aufs Gaspedal und bleiben bei den Seiten, aber versuchen sie zu individualisieren und noch besser auf die jeweilige Keyword-Anfrage zu verbessern. Aber das ist unglaublich viel Arbeit. Wir merken aber schon, dass sie wirkt. Und das hätten wir niemals getan, wenn wir nicht diesen Schlag gekriegt hätten, glaube ich, so dass wir uns jetzt in unseren 2 großen Bereichen, im Toolbereich und im Agenturfinderbereich, wo wir sehr viele Seiten aufgebaut haben, der Toolbereich ist ja bei uns mit Abstand der dominierende von der Sichtbarkeit her, wo wir einfach alles nochmal umgekrempelt haben, die Maßnahmen, die sind noch gar nicht alle umgesetzt, gell? Also da geht's von kompletten neuen Verzeichnisebenen bis hin zu, wie produzieren wir Content, welchen Content produzieren. Wir haben wirklich alles auf den Kopf gestellt und fangen jetzt gerade an, das umzusetzen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo wir in einem halben Jahr stehen, weil ich glaube, die Qualität, die wir jetzt an den Tag legen werden, hätten wir, und ich glaube, wir haben vorher schon gute Qualität produziert, aber auf das Niveau, was wir jetzt vorhaben, wären wir wahrscheinlich nie gekommen, wenn wir nicht diese schlechte Erfahrung in den letzten 8 Monaten gemacht haben. Deswegen fühle ich mich gerade mit deinen Worten ertappt und bin sehr gespannt und ich hoffe, du hast recht, dass wir nachher in Sphären kommen, wo wir vorher nie waren, damit sich das dann am Ende auch gelohnt hat.
Das hoffe ich allerdings sehr für euch und ich finde es super cool, dass du die Geschichte aufgegriffen hast. Denn du hast etwas gesagt, was ich gar nicht erwähnt habe und was ich eigentlich relativ wichtig finde. Du hast gesagt, ihr habt dann euch mit anderen Leuten zusammengesetzt und euch die Seite nochmal angeschaut. Was ich ganz oft bei Kunden merke, ist, viele sind sehr emotional gebunden an ihrer Arbeit. Sie freuen sich mit dem Wachstum der Webseite und sie leiden mit der Webseite. Und die Webseite ist fast schon wie ihr Baby, das Pet Project, das Lieblingsprojekt. Es fällt manchmal ganz schwer, das Ding, an dem man jeden Tag arbeitet und wo man wirklich mit Leib und Seele dahinter steht, anzugucken und zu sagen, hier und da sind die Fehler. Und da ist es ganz, ganz gut, das zu tun, was du gesagt hast. Vielleicht jemanden herzuholen, der sehr kaltherzig dahergeht und sagt, okay, mir ist die Seite egal, ich will nun die Rankings wieder sehen. Lass uns erstmal die technischen Signale angucken. Ich bin nicht emotional gebunden an das Produkt oder die Dienstleistung oder die Marke. Es ist oft von Vorteil tatsächlich.
100%. Also wir haben ja zwei große Vorteile. A, wir haben ein Botschafterprogramm, wo wir auch sehr, sehr fähige SEOs drin haben. Und dann jeden Monat sitzen wir einmal zusammen, vielleicht sogar zweimal, aber es ist beides am selben Tag, wo wir über unsere Seite diskutieren, was können wir verbessern und so weiter. Und ja, ich kann das 100% unterschreiben, was du sagst. Ich bin brutal emotional an den OMT gebunden. Das ist mein Baby. Ich habe das groß gemacht. Und mittlerweile hat mein Team einen sehr großen Impact. Nichtsdestotrotz, wer mein Baby anpackt oder angreift, der muss natürlich damit rechnen, dass ich es auch verteidige. Aber was ich kann, ist Fehler eingestehen. Beziehungsweise ich bin nicht beratungsresistent. Und ich habe jetzt gemerkt, okay, ich meine, die Zahlen geben es ja her. Ja? Also unser Traffic fällt, unsere Sichtbarkeit fällt, unser SEO-Traffic fällt, unsere SEO-Sichtbarkeit fällt. Aber komischerweise die Leads nicht. Das heißt, von der Qualität, vom Umsatz und so weiter haben wir das gar nicht gespürt. Diesmal sogar gar nicht. 2020 haben wir das richtig gespürt. Dieses Mal überhaupt nicht. Es läuft super. Aber wo wäre es, wenn das nicht passiert wäre? Das kann mir keiner beantworten. Und deswegen habe ich gesagt, nein, wir müssen das umkrempeln. Wir müssen uns das anschauen. Wir haben damals sogar ein öffentliches Webinar mit dem Markus Tandler gemacht, der uns unsere Seite vor allen Usern auseinandergenommen hat. Ich glaube, so kann man nur lernen, wenn wir gehen ganz, ganz transparent damit um, dass wir gerade am Fallen sind. Und ja, ich bin von Haus aus SEO. Und natürlich tut mir das weh, dass wir gerade fallen. Aber ich weiß auch, warum es, ich bin mir nicht 100% sicher. Ich habe einen Verdacht, wir haben mehrere Verdachtsmomente, woran es liegen kann. Was wir aber wissen ist, dass wir Schwächen haben. Und zwar technischer Natur an verschiedenen Stellen. Große Plattformen, wir haben PageSpeed-Themen, wir haben Strukturthematiken, wir haben Core Web Vitals Thematiken. Also da kommen ganz viele Sachen und wir haben viel zu tun und wir werden das auch in den nächsten 12 Monaten gar nicht alles korrigieren können, weil wir immer unterscheiden müssen zwischen was sind langfristig wichtige Maßnahmen und was sind kurzfristige. Ich meine, wir sind ein Startup, wir müssen Geld verdienen und wenn wir kurzfristige Programmierdienstleistungen brauchen, die auf den Umsatz einzahlen direkt, dann sind die uns halt momentan wichtiger, bis wir Break-Even sind, bevor wir immer nur ins Langfristige denken. Aber dieser Trade-off zwischen den beiden, das ist schon sehr spannend. Und ich bin sehr gespannt, wo wir in 6 Monaten stehen, wo wir in 12 Monaten stehen. Auf jeden Fall das, was du gesagt hast, das passt bei uns wie die Faust aufs Auge. Und ich hoffe, dass du final recht behältst, dass wir genau da hinkommen, weil du auch sagst, aufgrund dieser Arbeit, die wir gemacht haben. Kaspar, eine Frage habe ich noch. Eine ganz wichtige. Gerade für unsere Zuhörer. Welche Schritte können denn die Leute, die jetzt hier zuhören, heute unternehmen, um ihre SEO-Risiken zu minimieren?
Ich liebe die Frage, weil sie immer den Gedanken bei mir weckt, gibt es diese SEO-Wunderwaffe, ja, also Silver Bullet. Ich glaube, auf Englisch ist es ein bisschen weniger belastet, das Wort, ja, dieses SEO, Silver Bullet, also eine Methode, wie man sein SEO wirklich, effektiv betreiben kann. Und die ehrliche Antwort ist wirklich, es gibt unterschiedliche Lösungen oder unterschiedliche Ansätze, je nachdem, wie groß die Seite ist, je nachdem, wie viel Kapazitäten, wie viel Ressourcen man drauf aufwenden kann, was das Budget ist. Es ist wirklich, wirklich unterschiedlich. Für große Unternehmen und für große Webseiten, für große Plattformen sage ich ganz klar eine Sache, weil 9 von 10 von unseren Zuhörern machen das definitiv nicht. Und diejenigen, die heute unsere Aufnahme, unseren Podcast hören und unseren Ratschlag folgen, werden davon ohne Zweifel profitieren. Und das sind die Serverlogs. Großunternehmen sollten ihre Serverlogs aufzeichnen. Es gibt mehrere Gründe. Natürlich geht es darum zu verstehen, was Google priorisiert, ob tatsächlich die Zielseiten regelmäßig gecrawlt werden, die man als Cache-Cows bezeichnen könnte, ob die tatsächlich auch in der Sitemap aktualisiert angezeigt werden, welche Signale Google bekommt, wenn es diese Seite anfragt, all jene Dinge und viel, viel mehr. Die Serverlogs geben das her, man kann sie nicht bekommen, wenn man sie nicht aufzeichnet. Das heißt, was heute nicht aufgezeichnet wurde, ist verloren. Es gibt aber ein ganz anderen und ganz, ganz, ganz wichtigen Grund für die Serverlogs, dass man sie aufzeichnet, und das ist der Exit. Viele Unternehmen planen eines Tages und hoffen, dass es einen Exit geben wird. Das heißt, dass das Unternehmen von einem größeren Konkurrenten übernommen oder geschluckt wird. Und in diesen Verhandlungen sind Serverlogs ein unglaubliches Argument. Also wenn man den Preis nach oben drücken will, schieben will, was jeder logischerweise machen möchte, dann sollte man diese Serverlogs aufzeichnen. Die Kosten sind minimal, der Aufwand ist minimal und es hilft einem nicht nur beim SEO, sondern auch aus der geschäftsbetrieblichen Perspektive langfristig. Kleinere Unternehmen müssen sich immer entscheiden. Für diejenigen Unternehmer, die ganz auf der anderen Seite des Spektrums stehen und sagen, wir haben sehr limitierte Ressourcen, Einzelunternehmen, Einmannunternehmen, Einpersonenunternehmen. Ich verstehe eigentlich auch gar nicht so viel im SEO. Was soll ich machen? Ich sage dann immer gar nichts. Man soll wirklich aufs Produkt fokussieren. Wenn man nicht die technischen Möglichkeiten hat und nicht die Kapazitäten und auch nicht das Budget, um Drittfirmen oder Drittanbieter anzuheuern, sollte man sich nur auf das Produkt konzentrieren. Das hilft auch SEO. Google liebt Seiten, die bei Nutzern beliebt sind. Ja, das passiert ganz, ganz oft. Ich sehe bis heute Großunternehmen, die fantastische Produkte haben, wo die Seite aussieht wie von 1989. Und die haben wirklich seit 15 Jahren, 20 Jahren an der Website nichts geändert. Und die lädt in 4 Sekunden bestenfalls, oder manchmal ist es auch 15 Sekunden, dass die lädt. Völlig inakzeptable Performance. Und die Nutzer gehen trotzdem zu der Seite, weil sie die Marke kennen, weil sie das Produkt mögen. Mit dem Produkt steht und fällt alles. Und diejenigen, die sich irgendwo dazwischen befinden und sagen, wir haben ein bisschen Kapazitäten, aber nicht allzu viel, wir haben kein eigenes Team im Haus, wir müssen das zukaufen, man kann klein anfangen. Ich bin ein großer Fan von der Google Search Konsole und von dem Bing Webmaster Tool, beides. Ja, man kann die Daten von beiden regelmäßig einsehen, man kann die Daten von beiden regelmäßig abgreifen und schauen, was sagen uns die zwei größeren Suchmaschinen, die es bei uns in unserem geografischen Bereich gibt, wie verstehen die unsere Webseite? Wenn man sich nicht auskennt, ist es eigentlich immer besser, dass man das Budget, das bereitsteht, einige Zeit aufspart und dann wirklich gelegentlich einen Drittanbieter herzieht und eine Expertenmeinung heranzieht, anstatt dass man selber versucht, Dinge zu verändern. Ich muss leider sagen, gelegentlich passiert es wirklich, dass Halbwissen angewendet wird, ohne bösen Willen dahinter. Das kann wirklich böse ins Auge gehen. Das sind nur die Beispiele, wenn jetzt das limitierte Budget, was jeden Monat bereit liegt, da werden halt irgendwelche Links aufgekauft, die ganz offensichtlich nicht Google die Richtlinien konform sind. Das kann, wie wir wissen, ja, diese PageRank-Links können ja lange Zeit funktionieren und irgendwann mal funktionieren sie nicht mehr. Und dann wacht man eines Morgens auf und dann ist eine manuelle Strafe auf die Webseite auferlegt, die wiederum entfernt werden kann, nicht das Ende der Welt. Aber so etwas absorbiert Zeit, sowas ärgert, sowas hält einen zurück und sowas beeinträchtigt natürlich den Abverkauf und die Sales sind sehr, sehr wichtig. Also wenn man sich mit SEO wirklich nicht so weit auseinandergesetzt hat, dass man selbst Dinge kompetenterweise verändern und verbessern kann, sollte man wirklich dann immer einen Anbieter in Erwägung ziehen, der einem unterstützen unter die Arme greifen kann. Und das muss nicht regelmäßig passieren und das muss nicht jeden Monat passieren. Die meisten Webseiten, also ich sage mal unter 50 Millionen Landingpages, langt es auch einmal im Jahr, ja. Also die wenigsten Seiten haben diese 50 Millionen Landingpages oder weit darüber. Es gibt solche Unternehmen, aber das ist eine relativ überschaubare Anzahl. Die meisten Unternehmen brauchen nicht jeden Tag über SEO nachzudenken. Die meisten Unternehmen sollten jeden Tag über Verkauf und über Kundenakquise und über Kundenzufriedenheit nachdenken. Aber SEO ist eine Geschichte, die zwar regelmäßig betrieben werden muss, aber vielleicht einmal alle 6 Monate oder einmal alle 12 Monate, aber doch ganz gewiss nicht jeden Montagmorgen um 8.
Ja, sehr, sehr guter Advice. Ich habe, wie ich immer so schön sage, SEO ist wichtig und die Grundlage sollte natürlich gesetzt sein und meiner Meinung nach, manchmal denke ich ja darüber nach, dass SEO auch einen Ticken höher aufgehängt werden muss als Online-Marketing an sich, weil es ja so ein bisschen mit in die Grundstruktur einer Firma auch mit rein Einfluss nehmen kann. Nichtsdestotrotz muss man sich halt nicht jeden Tag damit beschäftigen, aber es muss eine gute Strategie geben. Und gerade was wir vorhin gesagt haben, dass wir auch unemotional mit etwas umgehen, da hilft es ja auch besonders, vielleicht mit einem Drittanbieter zu arbeiten. Oder das jetzt mit dem Thema Logfiles, gell? Ich meine, bringen wir es mal auf den Punkt. Ich mache seit 15 Jahren SEO, aber ich bin, wenn es um Logfiles geht, gebe ich das immer ab. Das ist so, überhaupt nicht so mein Thema und dementsprechend kann ich das total verstehen, wenn da ein normaler guter Online-Marketer sagt, okay, bei dem Thema hole ich mir lieber jemanden dazu, dass der das mit mir interpretiert und so weiter. Also macht hochgradig Sinn, da sich auch mal unter die Arme greifen zu lassen. Es muss ja nicht gleich wieder so ein dauerhafter Auftrag sein, sondern man kann sich ja auch einfach da jemand mal für kurze Beratungen dazu holen. Vielleicht Pitch am Ende, normal pitchen wir hier nicht, aber ihr habt jetzt gerade jemanden gehört, der sehr viel Ahnung davon hat. Vielleicht 2, 3 Worte zu dir. Du hast eine Google-Vergangenheit.
Danke. Ich freue mich natürlich gerne. Wie jeder andere in unserer Branche rede ich am liebsten über mich selbst und über unsere Agentur. Ich habe tatsächlich früher für Google Search gearbeitet. Ein großer Teil meiner Erfahrung und der Erfahrung von dem anderen Mitbegründer Philly Wiese, mit dem ich jetzt eine Agentur betreibe, searchbrothers.com. Ein großer Teil unserer beiden Erfahrung ist natürlich die Arbeit bei Google. Das Abstrafen von Seiten, das Analysieren von Seiten, das Entfernen von Strafen, das haben wir alles von der Pike auf gelernt, ist nur ein Teil von unserem Alleinstellungsmerkmal. Wir sind sehr technisch aufgestellt. Philly war früher ein Developer, ein Google Search Developer. Wir haben unsere eigene Infrastruktur. Wir verwenden natürlich auch Tools von Drittanbietern, wie ich vorhin erwähnt habe. Unser Ansatz ist sehr, sehr holistisch und ja. Wir wenden das, was wir gelernt haben, an, um unseren Kunden zu helfen, dass ihre Webseiten so sichtbar wie möglich sind. Und das andere, was ich natürlich nicht unerwähnt lassen will, ist, ich spreche gerne auf Konferenzen. Sollte einer unserer Zuhörer die Gelegenheit haben, mich auf einer Konferenz zu sehen, spreche mich an. Ich unterhalte mich sehr gerne über SEO. Und wenn es möglich ist, helfe ich natürlich gleich direkt vor Ort mit Ratschlag und Zuspruch. Also sollte mich sehr freuen, wenn ich einen unserer Zuhörer dann irgendwann mal auf einer Konferenz hier in Deutschland oder im europäischen Bereich tatsächlich persönlich treffen würde.
Super. Cool, dann sind wir auch fertig für heute. In diesem Sinne, Kaspar, danke für deine Zeit, danke für deine Expertise. Ich kann das den Usern vielleicht auch mal sagen, ich habe Kaspar kennengelernt vor vielen, vielen Jahren beim SEO Day, als gerade Ex-Google-Mitarbeiter angefangen hat, Vorträge, wie wird man abgestraft, wie geht Google vor und so weiter gehalten hat. Also da kommt sehr, sehr viel Know-how bei rum. Für diejenigen, die sagen, hey, nee, ich möchte aber lieber eine regionale Agentur haben, weil man die Person auch sehen will, wie auch immer, wisst ihr, auch wir vermitteln Agenturen. Ihr könnt zu uns kommen, der Agenturfinder findet ihr auf der Seite. Da können wir auch sowas berücksichtigen. Aber ich bin frei raus, große Projekte, da seid ihr natürlich bei Leuten wie Kaspar sehr, sehr gut aufgehoben und dementsprechend bleibe ich jetzt einfach mal dabei und will ja meinen Gast da auch dementsprechend jetzt hier an der Stelle pushen. Und zum Ende des heutigen Podcasts nochmal der Hinweis, am 6.5., ein Tag vor der OMR, wenn ihr nach Hamburg kommt, ja, weil ihr eh zu diesem riesen Event wollt, ich weiß nicht, jeder hat da Bock drauf, aber die von euch Bock haben, da hinzukommen, reist einen Tag früher an, am 6.5. abends haben wir unser Clubtreffen in Hamburg. Wir erwarten sehr, sehr viele Gäste. Die Plätze sind begrenzt. Wir können 200 Leute, glaube ich, reinlassen. Wenn ihr Lust drauf habt und einfach Clubtreffen Hamburg googeln oder guckt bei uns auf der Seite und dann findet ihr die Anmeldung. Die Anmeldung ist kostenfrei, aber nur solange der Platz reicht. In diesem Sinne, wir sind raus. Kaspar, vielen Dank. Bis dahin.